Es schien, als müsse der Rothensteiner über die Antwort nachdenken, dann aber sagte er mit einer Stimme, die nichts mehr mit dem fürchterlichen wilden Ritter gemein hatte, sondern im Gegenteil weich und traurig klang: »Ihr habt recht. Ich habe vor langer Zeit schwere Schuld auf mich geladen. Mein Weib habe ich verlassen, so daß sie starb, als sie meinen toten Sohn gebar. Noch im Sterben verfluchte sie mich, und seitdem muß ich für alle Ewigkeit unsichtbar, aber laut hörbar hier durch die Lüfte ziehen. Sichtbar werden kann ich immer nur in der Stunde nach Sonnenuntergang hier auf dem Schnellatz. Wie ich jedoch erlöst werden kann, ist mir nicht bekannt.«
»Aber wo haltet ihr euch denn auf, wenn ihr nicht umherzieht?« fragte Robert weiter.
Der Ritter machte ein erstauntes Gesicht, als habe er die Frage nicht verstanden. »Ich weiß nicht genau, wie ihr das meint, Herr«, sagte er. »Für uns vergeht keine Zeit. Es ist, als hielten wir uns immer hier oben auf. Dann sammeln wir uns, erheben uns in die Lüfte und sind schon gleich wieder hier. Das ist ja unser Fluch, ja ein Jahr aus, bis in alle Ewigkeit immer dieselbe Prozedur.«
»Du weißt also gar nichts davon, dass ihr mitten durch einen Bauernhof zieht, zum einen Scheunentor hinein und zum anderen wieder hinaus, und dabei haben euch schon viele Menschen hören können.«
Plötzlich veränderte sich der Ausdruck des Ritters. Er kniff böse die Augen zusammen, zog sein Schwert aus der Scheide und wollte sich auf Robert stürzen. Der konnte gerade noch so dem Schwerthieb ausweichen. Es war eine ziemlich brenzlige Situation. Was war denn nur passiert? Anne stöhnte leise. Es kostete sie sehr viel Kraft, den Rothensteiner unter Kontrolle zu halten. Für einen Moment war ihr schwarz vor den Augen geworden. Zum Glück hatte sie sich gleich wieder gefasst und konnte, gestützt von Lisa und Robert erneut, den Ritter in ihre Gewalt bringen. Dennoch war sie fast am Ende ihrer Kräfte angelangt.
»Jetzt muss ich aber noch etwas wissen«, sagte Robert, nachdem der Kerl wieder friedlich war. »Stimmt es, dass ihr, wie gesagt wird, immer bei Ausbruch oder Beendigung eines Krieges unterwegs seid?«
Der Rothensteiner lächelte plötzlich.
»Das sind Märchen. Die Menschen haben das dazu gedichtet. Meine Züge haben nichts mit irgendwelchen bewaffneten Auseinandersetzungen zu tun. Stets habe ich mich auch bemüht, niemandem dabei ein Leid zuzufügen. Wie lange ich noch unterwegs sein muss, weiß ich nicht, aber den Zeitpunkt meines Aufbruchs bestimme jeweils ich.«
Anne nickte zufrieden.
»Herr von Rothenstein«, sagte sie jetzt schon etwas mühsam, »ich habe jetzt einen Auftrag für euch, und ihr werdet ihn Wort für Wort erfüllen. Habt ihr verstanden?«
»Ich habe verstanden und werde den Befehl genauestens erfüllen«, sagte der Ritter nun wieder ganz roboterhaft tonlos.
»Nun gut, so höre. In ungefähr 270 Jahren wirst du einen kleinen Jungen namens Jakob hier oben antreffen. Wir wissen, dass du ihn mit dir nimmst. Du darfst ihm kein Leid zufügen und musst ihn genau am 26. Juni Anno Domini 2011 in dieser Ruine hier auf dem Schnellatz wieder freilassen. Und bedenke dieses: Die hohen Mächte wissen, dass du trotz all der Schuld, die du auf dich geladen hast, in all den Jahrhunderten stets vermieden hast, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Dies kann auch einmal zu deiner Erlösung beitragen, dessen sei gewiss. Nun kehre zu deinen Männern zurück und tu, was du tun musst.«
Wortlos drehte sich der Ritter um und ging zu seinen wartenden Männern zurück. Er bestieg sein Pferd, gab ein knappes Kommando, und die ganze Truppe mitsamt dem Tross erhob sich in die Lüfte. Dabei wurde das gesamte Heer immer durchscheinender und war kurze Zeit später ganz verschwunden. Nur die Geräusche des durch die Luft ziehenden Geisterheeres waren noch lange zu hören. Irgendwann kehrte wieder die Stille ein.
»Wow«, ließ sich jetzt Robert vernehmen. Jetzt begann auch er zu zittern. »Das war aber knapp. Ich hatte schon gedacht, jetzt sei es um mich geschehen. Danke, Schwesterchen, dass du durchgehalten hast.«
Erschüttert schwieg er. Auch die Mädchen waren still. Anne lag schwer atmend ausgestreckt auf dem Boden. Aber es dauerte nicht lange, da hatte sie sich wieder erholt.
»Das schrägste Abenteuer in meinem ganzen Leben«, meinte Lisa. »Wenn so unsere weitere Zukunft aussehen soll, mit solchen Abenteuern, dann können wir nur hoffen, dass wir uns bald ein dickes Fell zulegen können.«
»Was passiert nun?«, fragte Anne. Die anderen beiden sahen sie an und Robert zuckte die Achseln.
»Was schon? Wir haben eine Menge erfahren. Ich würde vorschlagen, wir kehren mit Hilfe des magischen Buches wieder in unsere Zeit und nach Hause zurück. Was meint ihr?«
»Du hast recht. Hier ist wohl alles erledigt«, stellte Anne fest.
»Dann ist es wohl besser, wir kehren zurück und beenden fürs Erste diesen Teil der Aufgabe.«
Lisa sah sich nach ihrem Rucksack um. Ihr stockte der Atem. Sie konnte ihn nirgendwo entdecken.
»Mein Rucksack! Wo ist denn mein Rucksack?« »Hätten wir doch nur eine Lampe mitgenommen. Hier ist es ja stockdunkel.«
Auch die beiden anderen bekamen einen Riesenschreck. Ohne den Rucksack waren sie hier in der Vergangenheit gefangen. Da fiel Lisa ein, was in dem Buch auf Seite 33 stand, und sie entspannte sich. Der Rucksack musste noch immer hier ganz in der Nähe sein. Wäre er ihnen abhanden gekommen, würden sie sofort an ihren Ursprungsort und die eigene Zeit zurückversetzt werden. Einigermaßen beruhigt machten sie sich auf die Suche. Sie tasteten in der Dunkelheit umher, und dann entdeckte Lisa den Rucksack unter ein paar Zweigen. Erleichtert holte sie das Buch heraus und schlug die Seite 33 auf. Lesen konnte sie in der Dunkelheit nichts, aber das brauchte sie auch nicht. Mittlerweile war es schon fast so etwas wie Routine. Sie nahmen sich an der Hand, schlossen die Augen, und Lisa stellte sich ihr Zimmer vor. Dann sagte sie laut: 25. Juni 2011, 17 Uhr. Nachdem das kurze Kribbeln abgeklungen war, öffneten sie die Augen. Alles hatte bestens funktioniert. Sie waren gerade einmal 5 Minuten fort gewesen. »Ein tolles Abenteuer«, sagte Anne. »Von mir aus könnte es so aufregend weitergehen.« »Mach's gut, Lisa. Wir fahren jetzt schnell heim. Morgen früh sind wir wieder hier, und dann befreien wir Jakob.«
Beim Abendessen erzählte Lisa ihren Eltern das ganze Abenteuer. Obwohl sie wussten, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchten, war ihnen nicht ganz geheuer zumute. Ihre kleine Tochter unterwegs im Auftrag der hohen Mächte. Mit diesem Gedanken mussten sie sich erst einmal abfinden.
»Was ist denn, wenn euch an irgendeinem fernen Ort oder in einer fernen Zeit etwas passiert?« fragte Lisas Mutter.
»Mama, dann tritt sozusagen die Reißleine in Kraft. Im Buch steht, wenn ich aus irgendeinem Grunde keinen Zugriff mehr auf das Buch habe, wird sofort alles rückgängig gemacht. Und passieren kann einem auch hier so allerhand.«
Später in ihrem Bett dachte sie noch lange über alles nach. Natürlich war das nicht ungefährlich, aber erstens war sie ja nicht allein und zweitens hatte das Buch ja Sicherheiten eingebaut. Dann kam ihr wieder der kleine Jakob in den Sinn. »Wenn alles gut geht, bist du morgen wieder bei deinen Großeltern«, dachte Lisa, und mit diesem Gedanken schlief sie ein. Am anderen Morgen, Lisa hatte gerade froh gelaunt ein üppiges Frühstück genossen, ertönte draußen vor dem Haus die Hupe von Roberts Roller.
»Habt ihr schon gefrühstückt?«
begrüßte Lisa die beiden Freunde.
»Hatten sie nicht. Vor lauter Vorfreude auf ihr kommendes Abenteuer hatten sie sich auf den Roller geschwungen und waren im Nu hierher gefahren.«
»Na, dann kommt erst mal rein. Für ein paar Nutella-Brötchen und eine Tasse Kaffee wird's schon reichen.«
Beim Essen gingen sie noch einmal die nächsten Schritte durch. Eigentlich hatten sie noch viel Zeit. Erst am Abend, wenn die Sonne unterging, war das Geisterheer wieder zu sehen. Aber sie hatten vorher noch etwas zu erledigen. Robert fiel etwas ein.
»Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass wir Jakobs Großeltern Bescheid geben sollten?«
»Schließlich suchen sie.« »Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass wir Jakobs Großeltern Bescheid geben sollten? Schließlich suchen sie seit 9 Tagen nach dem Jungen.«
»Du hast recht«, sagte Anne, »und auch Jakobs Eltern wissen sicherlich schon Bescheid und machen sich ebenfalls große Sorgen.« Später saßen sie in Annes Zimmer beisammen und gingen noch einmal alles durch. Sie würden erst am Nachmittag aufbrechen und an der Schnellertsruine nach dem Rechten sehen. Vor Einsetzen der Dämmerung würden sie Jakobs Großeltern aufsuchen.
Wenn alles geklappt hatte, würden Jakobs Angehörige mit der Polizei auf dem Schnellarzt den Jungen antreffen. Das Geisterheer würde dann schon wieder verschwunden sein. Ebenso wie sie selbst, denn sie hatten kein Interesse, viele Fragen beantworten zu müssen. Plötzlich begann das magische Buch wieder in allen Farben zu leuchten. Verwundert sahen die drei, wie sich das Buch von selbst öffnete und eine Seite in der Mitte aufschlug. Neugierig beugten sich die drei darüber und lasen, was dort stand.
»Dies ist das Schicksal des Rodensteiners, der verflucht ist, mitsamt seinen Mannen bis in alle Ewigkeit durch den Odenwald zu ziehen. Schwere Schuld hat er auf sich geladen, jedoch auch er kann erlöst werden. Er muß auf dieses Buch schwören und Reue zeigen, dann wird ihm verziehen. Die ewige Ruhe wird sein und seiner Männer Lohn sein.«
Die drei freuten sich über das, was sie gelesen hatten. Nun war es möglich, dass alles zu einem guten Abschluss kommen konnte. Dann war es soweit. Mit Hilfe des Buches versetzten sie sich auf den Schnellatz. Hier war alles ruhig und friedlich, so wie immer. Bis auf eine Ausnahme. Zwischen den Ruinen rannten Kinder umher. Eine Familie machte Picknick. Glücklicherweise hatte Lisa daran gedacht, sich einen Ankunftsort in der Nähe der Ruine vorzustellen, so wurde ihr Erscheinen nicht bemerkt, als sie sich langsam näher schlichen.
»Oh je«, stieß Lisa hervor, »was machen wir denn nur, wenn die nicht rechtzeitig wieder verschwinden?«
»Ich könnte mir vorstellen, dass die rennen wie die Hasen, wenn das Geisterheer erscheint«, meinte Robert. »Für die Kinder wäre es ein viel zu großer Schock.« »Aber wir können nichts dagegen unternehmen, nur hoffen, dass sie vor Einsetzen der Dämmerung den Heimweg antreten.«
Sie erreichten die Burganlage auf der Bergkuppe und wurden von der Familie neugierig registriert. Während die Kinder Ritter spielten, kamen die drei Freunde mit den Eltern ins Gespräch. Zum Glück waren an diesem Tag ein paar Wolken aufgezogen. Es stellte sich heraus, dass die Familie aus Norddeutschland stammte und von dem Rodensteiner und seinem Geisterheer noch nie etwas gehört hatten. Robert schaute zum Himmel auf und deutete auf die Wolken.
»Es sieht so aus, als könnte es heute noch regnen. Vielleicht sollten wir uns bald wieder auf den Weg machen, damit wir nicht noch nass werden.«
Die junge Frau schaute ebenfalls skeptisch in den Himmel. »Also, Martin, es stimmt schon. Ich möchte nicht, dass die Kinder nass werden und sich erkälten. Kinder, kommt her, wir brechen wieder auf. Es ist noch eine schöne Strecke zu laufen.« Die Familie nahm ihre Sachen auf, und nach einer kurzen Verabschiedung hörte man sie den Berg hinablaufen.
»Das war aber jetzt höchste Zeit«, sagte Lisa.
»Wir sollten jetzt Jakobs Eltern und Großeltern verständigen.«
meinte Robert. »Ich bin dafür, dass wir gar nicht persönlich in Erscheinung treten sollten. Wer weiß, ob sie uns glauben, und vielleicht werden sie sogar noch mit dem Verschwinden des Jungen in Verbindung gebracht.«
»Was schlägst du denn vor?« fragte Lisa. Sie hatte bereits das Buch aufgeschlagen. »Ich meine, wir sollten bei den Großeltern einen Zettel hinterlassen, auf dem genau beschrieben ist, wann und wo sie Jakob antreffen können, natürlich ohne Unterschrift«, mischte sich Anne ein. Damit waren die anderen einverstanden. Auf einem Zettel wurde eine entsprechende Nachricht geschrieben, und die drei waren sich einig, dass niemand diese Chance sich entgehen lassen würde, auch wenn man noch so misstrauisch war. Als das magische Buch unsere Hobbydetektive beim Haus von Jakobs Großeltern abgesetzt hatte, konnten sie sehen, dass davor auch ein Auto mit Frankfurter Kennzeichen stand.
»Jakobs Eltern«, flüsterte Robert, »ich werde den Zettel vor die Haustür legen und klingeln. Dann verstecken wir uns und warten, was passiert.«
Kurze Zeit später öffnete sich die Tür und ein alter Mann schaute verwundert nach allen Seiten, denn er konnte niemanden sehen. Dann entdeckte er das Schreiben. Kurz blickte er darauf und dann drehte er sich ruckartig um und rannte ins Haus zurück. Die drei konnten sich gut vorstellen, was jetzt dort vor sich ging. Zufrieden ließen sie sich vom magischen Buch wieder auf den Schnellatz versetzen. Schon begann es zu dämmern, und auch jetzt erstarben ringsum plötzlich alle Laute, die normalerweise im Wald zu hören sind. Sogar der Himmel spielte mit. Die Wolken verschwanden, und der Wind legte sich schlafen.
Der Mond erschien gerade am Horizont, als ein fernes Rauschen zu vernehmen war. Die Geräusche kamen immer näher. Anne, Lisa und Robert hatten wieder ihr Versteck außerhalb der kleinen Begrenzungsmauer aufgesucht. Allerdings waren hier, anders als bei ihrem Besuch in der Vergangenheit, jetzt keine Sträucher mehr, in denen sie sich noch zusätzlich verbergen konnten.
»Eigentlich brauchen wir uns gar nicht zu verstecken«, sagte Anne. »Schließlich kennt uns der Rodensteiner bereits und wird genau das tun, was ich ihm vor rund 270 Jahren einsuggeriert habe.«
»Lass den Rodensteiner sein, wie er will. Als ehrloser Halunke kommt er mir nicht vor.«
Lisa mischte sich jetzt ein.
»Dein Wort in der hohen Mächte Ohren. Immerhin ist viel Zeit vergangen.«
Inzwischen war das Brausen immer näher gekommen. Schon konnte man einzelne Geräusche heraushören. Das Stampfen der Hufe und das Schnauben der Pferde. Waffengeklirr und dazwischen heisere Rufe. Und obwohl noch überhaupt nichts zu sehen war, konnte man meinen, die Geistertruppe befände sich direkt vor ihrer Nase. Inzwischen war die Sonne untergegangen. Der Mond erhellte mit seinem bleichen Licht die Ruine. Und dann? Die drei hielten den Atem an, schälten sich Reiter, Pferde und vereinzelte Wagen aus dem Nichts heraus. Entstanden einfach und wurden Wirklichkeit. Es sah aus, als würde ein Regisseur wie im Film die neue Szene langsam einblenden.
»Wo ist denn Jakob?« flüsterte Lisa. »Ich kann ihn nirgends entdecken.«
Sie schauten angestrengt, aber weder Jakob noch der Rodensteiner ließen sich blicken.
»Lass mich das mal machen«, flüsterte Robert.
Kaum hatte er das gesagt, wurde er durchscheinend und schließlich gänzlich unsichtbar.
»Ich werde mich unter die Soldaten mischen und nach den beiden Ausschau halten«, vernahmen sie die Stimme Roberts aus dem Nichts.
»Sollte sich der Rodensteiner versteckt haben, so werde ich ihn finden.«
Und so kam es auch. Robert konnte sich im Schutz der Unsichtbarkeit überall bewegen. Geschickt achtete er darauf, mit niemandem zusammenzustoßen. Er stieg auf die niedrige Umfassungsmauer der Ruine und ging darauf bis zu dem, was vom Tor erhalten geblieben war. Und als er hinunterblickte, entdeckte er den Rodensteiner, der Jakob am Arm gepackt hielt und sich außerhalb der Mauer versteckte. Von seinen Männern war niemand in der Nähe. Robert trat ganz nah an den Ritter heran und flüsterte ihm mit verstellter Stimme ins Ohr:
»Rodensteiner, Rodensteiner!«
Und noch einmal:
»Rodensteiner!«
Der Geisterritter erstarrte. Langsam und vorsichtig wandte er sich nach allen Seiten um. Dann fragte er mit heiserer Stimme:
»Wer ruft mich da? Und warum kann ich dich nicht sehen?«
»Du bist zwar ein Geist«, raunte Robert, »aber dennoch hast du ein Gewissen. Und das ist dein Glück. Ich bin dein Gewissen, und ich sage dir, bringe Jakob auf den Platz bis an die hintere Mauer. Du wirst sehen, es wird dein Schaden nicht sein.«
Erleichtert erkannte Robert, dass der Ritter sich umwandte, durch das Tor auf den Platz trat und auf die hintere Mauer zuging, wobei er Jakob fest am Arm gepackt mit sich zog. Der Junge schien wie erstarrt zu sein. Ausdruckslos war sein Blick und er ließ willenlos alles mit sich geschehen. Robert war indessen um die Ruine herumgelaufen und bei den beiden Mädchen wieder sichtbar geworden.
»Wie habe ich das gemacht?« sagte er und deutete nach vorn. Der Ritter kam geradewegs auf ihr Versteck zu.
Anne erhob sich hinter der Mauer und schaute ihm genau in die Augen. So konnte sie ihn wieder beeinflussen.
Der Rodensteiner tat, als sei alles ganz normal.
Allerdings wirkte er dabei wie abwesend.
Auch der Junge wurde jetzt von Annes Geisteskraft behandelt. Er ließ sich zu Boden sinken und schlief augenblicklich ein. An den Ritter gewandt, entließ Anne ihn ein wenig aus dem Bann, so daß ihm etwas mehr bewusst wurde, was hier passierte.
»Rodensteiner«, sagte Anne, »ich habe dir schon einmal gesagt, dass die hohen Mächte dich beobachtet haben. Trotz eurer Wildheit haben du und deine Soldaten niemandem ein Leid angetan, weder Mensch noch Tier.«
Auf dieses Buch hier musst du schwören und dabei ehrliche Reue zeigen.« Anne hielt ihm das Buch entgegen. »Lege deine Hand darauf und sprich mir nach. Ich, Ritter Rodenstein, bereue zutiefst, was ich Weib und Kind angetan habe. Ich schwöre auf dieses Buch, dass ich es ehrlich meine und fortan, wenn es mir gewährt sei, in ewiger Ruhe stille halten werde.« Der Ritter tat, wie ihm geheißen, und wiederholte die Worte mit der Hand auf dem Buch. Und kaum hatte er ausgesprochen, trat ein freundlicher, friedlicher Zug in sein Gesicht. Gleichzeitig begannen seine Konturen durchsichtig zu werden und zu verblassen. Das Gleiche geschah mit allem, was er mitgeführt hatte, nur ein Raunen war noch zu vernehmen, welches sich langsam in der Ferne verlor.
»Hab Dank, edle Herrschaften, hab Dank!«
Dann herrschte wieder tiefe Stille rings um die Ruine Schnellerts. Der Spuk war vorüber, nur Jakob war noch da. Seine tiefen Atemzüge verrieten, dass er friedlich schlief.
»Wie es ihm wohl ergangen ist in den letzten 9 Tagen«, sinnierte Robert.
Erneut klangen Geräusche durch den Wald, diesmal jedoch nicht aus der Luft.
»Das sind Jakobs Leute«, sagte Robert, »wir sollten verschwinden.«
Lisa schüttelte den Kopf. »Lasst uns noch bleiben, wir können uns hier verstecken und genau beobachten, was passiert. Wir sollten uns vergewissern, dass Jakob auch wirklich in Sicherheit ist.« Das taten sie dann auch. Aus ihrem Versteck heraus konnten sie beobachten, wie eine Handvoll Leute mit Lampen aus dem Wald heraus in die Ruinenanlage traten. Unter ihnen auch der alte Mann, der ihre Nachricht an der Haustür in Empfang genommen hatte. Einige Polizisten sicherten mit gezogenen Pistolen die Umgebung. Ein jüngeres Paar, offenbar die Eltern, versuchten jetzt ebenfalls etwas zu erkennen. Dann ein Jubelschrei, die Frau stürzte auf die Mauer zu, an der Jakob friedlich schlafend lag.
»Mein Junge, mein lieber kleiner Jakob«, rief sie aus.
Jakobs Vater beugte sich nieder und hob den schlafenden Jungen vorsichtig auf.
»Ist er okay?«, fragte einer der Polizisten besorgt. »Es geht ihm gut«, sagte der Vater. »Er schläft. Außer, dass er ziemlich schmutzig ist, scheint er wohl auf zu sein.«
Da regte sich Jakob und schlug die Augen auf. Verwundert schaute er sich um.
»Wo bin ich? Was ist los?«
»Weißt du es denn nicht?«, wollte seine Mutter wissen. »Kannst du dich denn an nichts erinnern?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Nein, ich muß hier eingeschlafen sein, und ich hatte einen seltsamen Traum von einem Ritter und seinem Gefolge, mit dem ich durch die Luft geflogen bin. Hab ich denn lange geschlafen? Mir ist, als wäre ich grad erst eingeschlafen. Wenn nur dieser seltsame Traum nicht wäre.«
»Mach dir keine Sorgen, mein Sohn«, sagte sein Vater, »jetzt ist alles in Ordnung.«
»Alles in Ordnung«, murmelte Jakob, immer leiser werdend.
Dann fielen ihm erneut die Augen zu. Die Rettungsgesellschaft machte sich auf den Heimweg. Lisa, Anne und Robert, die unbemerkt alles mit angesehen hatten, waren erleichtert über dieses glückliche Ende. Jakob war wieder zu Hause, und auch der Rodensteiner hatte seine Ruhe gefunden. Zufrieden ließen sie sich von dem magischen Buch nach Hause bringen. Lisa hatte für ihre Eltern noch eine kleine Überraschung. Sie wusste, dass sie um diese Zeit gerade beim Abendessen saßen, also stellte sie sich für ihre Rückkehr die Wohnküche vor. Und tatsächlich, sie saßen am Tisch beim Essen. Lisas Vater führte gerade einen Löffel Suppe zum Mund. Als die 3 Freunde so plötzlich aus dem Nichts erschienen, ließ er vor Schreck den Löffel fallen, so daß die Suppe nach allen Seiten spritzte. Auch die Mutter bekam etwas davon ab. Da saßen sie nun, von oben bis unten mit Suppe bekleckert, und boten einen Anblick, bei dem die 3 Ankömmlinge in lautes Lachen ausbrachen. Und da Lachen bekanntlich ansteckend ist, konnten Lisas Eltern nicht länger an sich halten und stimmten mit ein. Ende.